Hallo Walli.
Hallo Olli, bist du Löwe oder bist du Aasgeier?
Also ich bin natürlich Aasgeier, warum?
Ja, nur so. Ich habe mir das Gespräch von Ben Shapiro mit Ezra Klein angehört und da geht's unter anderem um das neue Buch von Ben Shapiro. Zu Ben Shapiro kurz, falls den jemand nicht kennt, der ist eigentlich ja auch so ein Polit-Influencer, konservativer Publizist mit eigenem Podcast, der so dem rechten Lager angehört und so ganz viele Annahmen und Positionen vertritt, die da eben in der MAGA-Bewegung auch populär sind. Und der hat sein neues Buch über Löwen und Aasgeier, über Lions und Scavengers vorgestellt. Und wie jeder gute Sozialpsychologe, sage ich mal, hat er ein absolut wertfreies Eine ab absolut wertfreie Metapher benutzt, würdest du mir da zustimmen? Löwen und Aasgeier, das eine Tier ist ja überhaupt nicht dem anderen überlegen.
Nee, also
Löwen.
ich bin natürlich gegen Löwen und für Aasgeier.
Ja.
Ist ja klar.
Ja, da bist halt auch wieder der Anti-Mainstream-Typ. Ja, und na, Shapiro zufolge sind eben die Aasgeier solche, die nichts Eigenes schaffen, alles negieren, eine Opferlogik vertreten und für Destabilisierung sind und die Institutionen, die schwer aufgebauten Institutionen einreißen wollen und auch Neid von Neid getrieben sind und die Löwen,
Kurz
die
um die Linken.
ja, das sagt er ja bei mit Ezra Klein, er will ja nicht links und rechts sagen, das will er ja nicht sagen, weil ja,
Er
naja,
denkt
wie
sich, die
gesagt, wie
Begriffe Löwe und Aasgeier sind da adäquater im politischen Diskurs.
genau, wie jeder gute Sozialpsychologe hat er ein schönes A-B-Schema. Sogar, aber man muss da sagen, zumindest ist es binär, weil es gibt ja auch solche, welcher Psychologietyp bist du oder welcher Persönlichkeitstyp bist du? Von Mickey Mouse Heft Quizzen bis hin zu ganzen Dissertationsbüchern darüber. Und das muss man schon sagen, dass er wenigstens das ein bisschen einfach und binär hält, damit man es auch schön versteht. Und ja, aber Trump ist auf jeden Fall ein Beispiel für einen Löwe für ihn. Rar.
Der für die Stabilität der Institutionen steht und nichts einreißen möchte.
Ja, und alles selber aufgebaut hat, genau.
Ja, stimmt, sein Imperium, sein Immobilienimperium.
Ja, was, ich kann das Gespräch auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe es dir ja auch geschickt. Ich glaube, du hast es dir auch angehört.
Ja, ich habe auch reingehört.
Und es ist schon sehr interessant, wie man da so ein bisschen die diskursiven Argumentationsfundamente der neuen Rechten oder der MAGA-Bewegung so ein bisschen nachvollziehen kann, weil es da immer auch so ein metaphysisches Hintergrundbild immer so mitläuft, so eine Ordnung der Welt, so eine übergeordnete christliches moralisches Fundament von allem Sozialen und von allem Politischen. Wird schon ganz gut aufgebrochen von Ezra Klein als Fragensteller und ja, Shapiro. Es tut schon manchmal weh, dem zuzuhören. Nicht nur, weil er ungefähr so schnell redet wie Heidi Reicheneck, sondern auch inhaltlich, was bei Heidi
Auch
Reicheneck ja immer.
inhaltlich nicht besser.
Na doch, besser. Nein, Quatsch, also Heidi Reicheneck ist da inhaltlich auf jeden Fall.
Ja, doch besser.
Ja, die Heidi jetzt.
Ja.
Naja, da sind wir auch gleich bei Charlie Kirk eigentlich. Da ist der Weg ja nicht so weit. Der war ja auch Public Figure und auch so. Shapiro ist auch so ein Debattierer, weißt du, dem es wichtig ist, die Debatte zu gewinnen und so. Was ja im amerikanischen Diskurs auch immer ganz groß ist. Da gibt es ja auch Debattierwettbewerbe an den Schulen und so weiter.
Meinst du, wir sollten auf Polymarket, auf Ben Shapiro, Who's Next Ben Shapiro wetten?
Nein, sollten wir nicht.
Okay.
Macht das nicht.
Du meinst, da verlieren wir unser Geld.
Unser Geld. Ach
Ja.
so, wenn wir darauf wetten.
Kennst du nicht
Ja,
diese
doch, ich weiß, was Polymarket
Webseiten?
ist, aber
Ja,
du
genau.
kannst es mal kurz erklären.
Das ist quasi ein Wettmarkt, an dem jeder selbst, wie nennt man denn das, Wettfragen oder Ereignisse, die in Zukunft geschehen werden könnten oder könnten, eingeben und eröffnet damit quasi einen Markt. Und man hat dann quasi eine binäre Auswahloption oder auch mehrere Auswahloptionen und setzt dann quasi Geld auf den Ausgang dieses Ereignisses. Und also man muss sich das vorstellen wie Sportwetten. Also bei Sportwetten ist das ja schon lange irgendwie existent und das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeweitet auf auch politische und ja eigentlich alle möglichen Ereignisse. Also du kannst auch auf gutes Wetter am 27.09. in, weiß ich nicht, dieser und jener Region wetten, theoretisch. Mhm. Und ja, das ist gerade irgendwie ziemlich boomen, dieses Geschäft, weil es eben zum Beispiel auch in der US-Präsidentschaftswahl mit die adäquatesten Ergebnisse geliefert hat, als Prognose.
Ja. Ja. Daher kenne ich das eben. Aber es ist schon auch ein, ja, wieder ein Krankheitssymptom dieser verrückten Welt, wenn es solche Angebote gibt, oder?
Ja,
ich finde es ein bisschen makaber. Vor allem, weil man ja auch auf den Tod von Leuten wetten kann und dann, um die Wette zu gewinnen, kannst du es ja auch,
ich meine, es ist gezielt bisschen,
herleiten.
Das ist bisschen auch wie so ein Versicherungsgeschäft.
Ja.
Also, ja, aber ja, stimmt schon. Wenn jetzt genug Leute bei Ben Shapiro wetten, dass er der Nächste ist nach Charlie Kirk, dann findet sich vielleicht jemand, um hier die Prämie abzukassieren. Mhm. Aber naja, weiß auch nicht.
Naja, und weil wir letzte Folge über Charlie Kirk geredet haben und ich jetzt eigentlich über das Sane-Washing reden will, was im Zuge dessen passiert ist, auch in der deutschsprachigen Berichterstattung zum Attentat auf Charlie Kirk, muss ich noch einmal sagen, ich glaube, ich habe auch einmal gesagt, dass es ein Rechtskonservativer ist, aber Rechtskonservative in Amerika sind ja eher als Rechtsradikale zu verstehen, das hätte ich aber vielleicht mal deutlicher machen können. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Dunja Hayali, der Heute-Journal-Moderatorin.
Nein.
Die hat in ihrer Anmoderation, ich muss jetzt paraphrasieren, sowas gesagt wie, das Attentat ist falsch, also ein Mordattentat ist falsch, auch wenn man nicht allen Positionen von Charlie Kirk zustimmen muss oder denen auch vehement widersprechen sollte.
Ja.
Und unser Lieblings-Newsportal News hat sich das mal wieder perfekt zurechtgeschnitten und das dann so veröffentlicht, dass sich das eben nach starker Relativierung anhört. Also halt in so einem Nebensatz dann das Video beendet und dann sieht's halt, also hört sich so an, als ob sie es wirklich relativieren würde und sagen würde, ja, da braucht er sich ja nicht wundern, der Charlie und so. Das geht natürlich im ZDF nicht und dieser linksversiffte ÖRR ist ja komplett im Eimer.
Mhm, man hat es direkt gekauft. Mal wieder zu einem Angriff gegen den Öffentlich-Rechtlichen gewendet.
Ja, und darauf kam so ein rechter Shitstorm mit Morddrohungen, dass Dunja Hayali jetzt erstmal gedacht hat, dass sie sich aus dem Lichte der Öffentlichkeit zurückzieht und ihre Arbeit als Journalistin ruhen lässt oder als ihre öffentliche Arbeit. Ihre
Ach, wirklich?
Arbeit, ja. Ja, und da sind wir dann auch schon beim Sane-Washing angelangt, das passiert ist, weil deutsche Journalisten kannten ja natürlich alle Charlie Kirk, also so schien es dann zumindest und mussten sich gar nicht zusammen googeln, wer der Typ eigentlich war und was weiß ich und haben dann einmal so eine Biografie aufgefahren und dass das jetzt alles ganz, ganz schlimm ist mit seinem Attentat. Und ja, ein Gesundswaschen, ein Sane-Washing war da ein bisschen so die Folge, dass man eben mit dem Taste of Disagreement, wie es Ezra Klein auch mal dann nennt, der hat auch so eine Kolumne geschrieben, dass man ja, auch wenn man nicht der Meinung von Charlie Kirk war, muss man ja schon sagen, dass er Politics the right way gemacht hat, also die Politik im richtigen Stil hervorgebracht hat, nämlich durch Diskussion. Und da muss man, also wenn ich da mir jetzt diese Zusammenschnitte mir alle angucke von und über Charlie Kirk und seinen Takes und seinen verbalisierten Positionen, denke ich mir schon auch, ja, aber also das ist doch, wenn man sagt, dass es den Schwarzen in der Sklaverei besser geht und dass Transpersonen alle psychisch krank sind, ist das dann noch wirklich die ja frei herausgebrachte, tolle Debattenposition, der ich dann jetzt halt widersprechen muss, und halt das bessere Argument am Ende gewinnt. Und mit Bildung kommen wir alle weiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dafür ein bisschen zu spät. Oder ich bin halt da zumindest weniger optimistisch.
Es ist ein bisschen so eine Pseudodebatte, weil die natürlich im Endeffekt ihm oder den Personen zugutekommt, die seine Position vertreten, die halt eben ja, die ganze Zeit Minderheiten angreift. Aber das Ganze eben in so einem demokratischen, so dieses, wie heißt es in Deutschland, so diese Debattenformat in so Schulen, Schüler debattieren, nee, keine Ahnung. Also diese Debattierclubs gefühlt.
Ja, die sind ja in den Staaten, das habe ich ja vorher schon gesagt, die sind ja. Nochmal wesentlich größer da.
Ja, voll. Und ich meine, das stimmt natürlich, dass er genau der Typ war, der sowas gemacht hat. Und natürlich ist es Blödsinn, ihn dann zu erschießen für seine Meinungen, die er in diesen Pseudodebatten vertritt. Aber es stimmt natürlich, dass im Endeffekt jetzt die politische Stimmung eher dazu geführt hat, dass er bzw. seine Positionen so mit dem moralisch richtigen Gefühl aus der ganzen Sache herausgehen. So.
Ja.
Und auch gar nicht darüber gesprochen wird, wer eigentlich jetzt diese Person und warum das, also wer die Person war, die den erschossen hat und warum, weiß ich nämlich zum Beispiel immer noch nicht so ganz genau, was da jetzt eigentlich war. Da ging es wirklich die ganze Zeit hin und her. Ein Linker, ein Rechter, keine Ahnung.
Ja, das sage ich, alles, was ich dazu verfolge, fasse ich auch als ganz, ganz komisch auf. Ich bin da sehr gespannt, wenn es dann irgendwann zu einem Gerichtsprozess kommt, weil die werden ja auch so sehr öffentlich ausgetragen, teilweise. Ja. Ich weiß nicht, ob der dann auch, aber ja. Ich bin auf jeden Fall weniger optimistisch als diese ganzen Stimmen, die jetzt sagen, ja, so. Also du musst halt Charlie Kirk mit Gegenargumenten entwaffnen, was du natürlich auf lange Sicht aus musst, aber bei einem politischen Attentat kannst du ja dich dann wieder kontextfrei berichten und sagen, Charlie Kirk wurde erschossen, das ist schlecht, sondern du kannst natürlich das sofort in den Kontext setzen und sagen, Charlie Kirk wurde erschossen, weil der solche Sachen gesagt hat und weil er halt
ja. Das ist ja ziemlich offensichtlich, dass das der Fall war.
Mitgeliefert ja. Hat, ja genau, also das Motiv mitgeliefert hat, was sie natürlich nicht selbst schuld macht an seiner Ermordung.
Es ist natürlich der Versuch der Entpolitisierung.
Blödsinn, Leute zu schießen. Ja genau. Wir sind ja im postideologischen Zeitalter angekommen für manche Beobachter der Situation. Und also wer sowas sagt, der begeht ja schon mal gleich den allerersten und Fehler.
In den USA wurden ja dann auch direkt daraufhin im Dienste der Free Speech und gegen die Zensur die Jimmy Kimmel Show suspendiert zeitweise.
Jimmy Kimmel. Nee, ja.
Jimmy genau, Kimmel ja. Show.
Weil der hat einen Witz darüber gemacht, dass Trump nicht richtig trauert. Das war denen zu viel.
Ja, und dann wurde es tatsächlich von der staatlichen Behörde für, was ist denn FCC eigentlich?
Die Fernsehaufsichtsbehörde.
Ja. Suspendiert, aber inzwischen auch wieder ins Programm aufgenommen.
Ja, aber das fügt sich ja trotzdem ein, jetzt auch mit diesem Antifa-Verbot und dieser generellen Zensur. Ich weiß nicht, hast du die Trauerfeier von Charlie Kirk verfolgt?
Nein.
Aber weißt du, dass da ein Footballstadion voll gemacht wurde und ein riesen Gottesdienst abgehalten wurde?
Ah, dass ein Gottesdienst abgehalten wurde, das kann ich mir gut vorstellen, aber nein.
Okay, ich kann da auch jedem und jeder nur wärmstens die The Daily-Folge von New York Times empfehlen, wo die, ich glaube, Rachel Abrams mit Kollegen da hingefahren ist, Stimmen gesammelt hat von BesucherInnen, die da hingepilgert sind und aber auch die ganze Trauerfeier als ja, Show eben einmal rekapitulieren und einschätzen. Und das ist wirklich sehr interessant, weil da so auch die Kluft aufgemacht wird zwischen Alten und Neuen Testament. Also es sind ja alles sehr gläubige Christen und was weiß ich. Und der Höhepunkt ist dann eigentlich, als die Witwe von Charlie Kirk die Bühne betritt, mit großem Feuerwerk und ihre Rede ist dann aber auch so sehr versöhnlich und sagt so, also sie vergibt dem Attentäter schon auch in der Rede, weil das eben ihr christliches Mantra ist und so weiter. Und danach kommt kein geringerer als Donald Trump, der dann aber wieder sagt, nein, I hate my enemies und wir müssen sie alle zerstören. Also du hast wirklich voll die Kluft zwischen Alten und Neuen Testament, zwischen Kampf bis zum Tod gegen die Feinde, Hass und Zorn versus Liebe, Vergebung und Missionierung der Ungläubigen. Einmal strafender Gott auf der einen Seite und liebender Jesus auf der anderen Seite. Und ja, wo Trump steht, hat er jetzt gesagt, ja.
Ja, gut, dass Trump kein Wort aus diesen Büchern glaubt, der weiß wahrscheinlich nicht mehr, was in der Bibel steht. Aber mal abgesehen davon, dass es doch eher das nur, weiß ich nicht, Opium für das Volk ist.
Die Religion?
Diese Religion.
Ja. Ja, na klar, aber also weißt du wirklich, der Rede von der Witwe kannst du teilweise wirklich was abgewinnen. Denkst du so, ja, genau, also das ist ja derselbe Tenor, den Ezra Klein auch einschlägt. So, ja, wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir wieder eine Debatte führen und nicht aufeinander schießen.
Ja.
Und da kannst du ja grundsätzlich auch erstmal zustimmen und sagen, ja, jetzt also seht euch mal ein bisschen mehr nach, steigt nicht in Häuser ein und schlagt mit Hämmern auf eure Köpfe oder erschießt euch aus 150 Meter mit einer Sniper. Jetzt chillt mal, weil politische Gewalt ist natürlich auch ansteckend und so weiter. Aber ja, der Ton der jetzt Angegriffenen oder ja von auch einem Präsident Trump deutet da eher in eine andere Richtung. Aber so viel nur zu diesem Thema.
Yep. Man könnte daran anschließend auch noch diesen abstrusen Auflauf in London erwähnen. Wann war denn das gleich nochmal? Das ist jetzt doch auch schon wieder fast 2 Wochen her.
Anfang September,
am oder? Am 13. Ja. September gab es in London nämlich eine doch relativ große Demonstration, die United Kingdom Rally, auch so im Sinne von Free Speech und was weiß ich.
Antimigration war das doch eher, oder?
Free Speech? Ja. Nee, das Free Speech ist doch der gemeinsame Nenner aller Rechten, die endlich wieder sagen wollen, dass Ausländer scheiße sind.
Ja, und wenn dann aber jemand widerspricht, dann ist es Terrorismus.
Genau. Und der Organisator ist Tommy Robinson. Ist mir da bevor dieser Rally auch noch nie begegnet. Irgend so ein, ja, doch Far-Right Organizer in den USA, in den UK.
Englischer Martin Sellner oder was?
Gute Frage. Kann ich so gut gar nicht einschätzen. Okay. Auf jeden Fall hat der im Gegensatz zu Martin Sellner es geschafft, tatsächlich viele Leute auf die Straße zu bringen. Also so 110.000 ist so eine geringe Zahl, die ich dazu gelesen habe, die eher so ein bisschen seriöser rüberkam. Die Organisatoren und die Leute auf X schreiben natürlich selber, sie waren 3 Millionen, was natürlich
Minimum
Blödsinn ist. Aber wenn man sich also die Drohnenaufnahmen anschaut, sieht man schon, dass es doch groß war. Aber ganz egal, wie viele es waren, weiß ich nicht, großteils Männer, eingehüllt in
verrückt
England-Fahnen.
Union Jacks, meinst du?
Ja.
Nicht England. Also. Ein bisschen Flaggenkunde. Ja, als ich das zum ersten Mal, also als es mir in meinem Algorithmus mir auf meinen Handybildschirm gespült wurde, habe ich zuerst gedacht, das sind Auswärtsfans vom englischen Nationalteam, die mal wieder ja. England away irgendwo feiern. Da wären wahrscheinlich mehr England-Fahrer noch irgendwo gewesen. Und genauso.
Nee.
Aber das ist also, was du auch gerade gesagt hast. Hauptsächlich Männer, gröhlende Leute. Ich dachte, da geht's um Fußball.
Ja, safe. Mit dem Unterschied, dass Elon Musk eine Videobotschaft geschickt hat.
Die dort abgespielt wurde. Ach, der hat sich nicht lumpen lassen.
Schön. Steve Bannon. Mhm. Ja, und noch so ein paar andere Leute, die man kennt oder nicht kennt. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt endlich eine kulturelle Revolution in England eingeleitet und jetzt ist es wieder an der Zeit, England den Engländern zu schreien.
Ja, vielleicht auch wieder das British Empire aufzubauen. Vielleicht kann man nochmal so eine East Indian Company ins Leben rufen.
Genau, das wäre doch schön. Da könnten die Leute dann auch wieder arbeiten.
Ja, Mann. Dieser Drachen. Drachenseefahrer, wie heißt er? Irgendwas mit Dragon. Nee, Draco, egal. Der die spanische Flotte zerstört hat.
Ach, das weiß ich nicht.
Queen Elizabeth I. Ja, gibt's tolle Geschichte ist das auf jeden Fall. Aber das kommt jetzt wieder.
Endlich wieder.
Am 13. September schreibt's euch fett in die Kalender. Das war der Tag, wo es United Kingdom zur alter Größe fand.
So ist es. Wohingegen in Deutschland der wirtschaftliche Niedergang weitergeht. Ich musste gestern schon ein bisschen schmunzeln, als ich wieder die Eilmeldung, das sind ja auch immer dann Eilmeldungen, wenn ein großer deutscher Automobilzulieferer Stellen streicht, Bosch 13.000 weitere Stellen in Deutschland abbaut. Und wenn man dann, es war ein ZDF-Artikel, und wenn man dann runterscrollt, kommen unten immer noch so andere Themenvorschläge. Mhm. Und das ist dann ganz voll mit so Schlagzeilen wie vom Auto zum Rüstungsland. Deutsche Zulieferer verlieren Marktanteile. Rasanter Jobabbau, begrenzte Perspektiven. Krise bei Bosch. Also in dem Artikel, wo es um die 13.000 Stellen geht, die abgebaut werden, ist nochmal ein Artikel, wo drin steht, Krise bei Bosch, 5.500 Stellen in Gefahr. Und auch die anderen Autozulieferer, Schaeffler, ZF. Ja, was soll man sagen?
Herr Merz, was sagen Sie dazu?
Sind die Bürgergeldempfänger einfach zu teuer für die deutsche Automobilzulieferindustrie geworden? Vermutlich ja.
Probably, weil jetzt kommt es zum Herbst der Reform und dann wird der Sozialstaat einmal kahlgeschlagen. Wobei, das stimmt ja nicht. Das wird ja immer verneint. Wir wollen halt Reform, wir wollen Gerechtigkeit. Das sind ja die Wordings, tut mir leid.
Du sagst, es Herbst der Reformen. Ist da schon was in Gang gekommen eigentlich, da drüben in Deutschland?
Nee, da drüben? nee, ich habe noch nichts. Ich habe jetzt, also gerade wird der Haushalt heiß diskutiert und Weidel sagt, du bist ein blöder Lügner, weil du Schulden machst, du Depp. Und die Grünen sagen, du bist ein blöder Depp, weil du keinen Klimaschutz machst, du Depp. Und die Linken sagen, könnt ihr mal Wohnen billiger machen?
Könnt ihr mal Wohnen? Ah ja.
Oder warte.
Dazu muss ich jetzt kurz noch die kleine Anekdote hier einbauen, weil heute war ja was Pressekonferenz von Deutsche Wohnen und Co. und eigenen, meine ich, in Berlin. Und davor hat sich eine kleine Gruppe an Freier Demokraten eingefunden. Auf dem Foto sind es genau sieben Typen, die vor so einer klassischen, weiß ich nicht, ich würde fast sagen so Kreuzberger Wohnbauanlage, unten voll schön mit Graffiti beschmiert, stehen diese sieben Freien Demokraten und halten so ein Transparent in die Höhe, auf dem steht Bauen statt Klauen.
Na, fang doch an. Baut doch.
Ja.
Aber es geht ja gar nicht um Klauen, sondern um Enteignen. Das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oder? Oder?
Ich will doch nur, gegen das Grundgesetz.
Ich will doch nur Libertäre triggern, die mir in die DMs sliden. Klauen ist doch das gleiche wie Enteignen, hä? Das ist doch ein ganz anderes Wort.
Voll. Also wenn dann wie der Vorschlag ist, der Steuerzahler im Endeffekt den Wohnungskonzernen die Wohnungen für ein Vielfaches höheres abkauft, als die, das dem Steuerzahler vor zwei Jahrzehnten abgekauft haben, ist das natürlich Diebstahl. Ist ja klar. Also, ja, aber die FDP, ich weiß eh nicht, warum die es überhaupt noch gibt.
Ja, toi, toi, toi, lass mal nicht zu viel über die reden, sonst machen wir sie noch größer, als sie sind. Hier ja, in unserem reichweitenstarken Podcast.
Ja, aber sonst hätten wir noch, also ich weiß auch gar nicht, was man jetzt zu dem Thema Wirtschaft da groß sagen soll. Ich meine, es ist wie es ist. Also man hat gefühlt, nicht nur gefühlt, man hat den Umstieg auf Elektromobilität verschlafen.
Ja, man war damit beschäftigt, irgendwelche Betrügersoftware einzubauen und zu entwickeln.
Ja, man Es weigert sich ja immer noch in Deutschland irgendwie anzuerkennen, dass der Stand der Technik Elektro ist,
Hat
also
Porsche.
erneuerbare Energien und Elektro, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, blöd gesagt.
Ja,
Also
grob
es ist
gesagt.
einfach teurer, grob
Ja,
gesagt.
Porsche hat doch jetzt auch wieder sein Elektro, Ding eingestampft. Also sein Elektroautoprogramm. Und
Ah,
gesagt,
schlau.
vielleicht ist doch der Verbrenner die Zukunft. Moment. Ich bin ganz
Es
sicher.
ist wirklich so ein fucking Meme, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Wie wirklich in diesen Chefetagen und Vorständen, dann sitzen die da so zusammen
Ja, acht,
und ja, in vollem Ernst.
acht Männer,
Ja.
16
Ja.
Geheimratsecken.
Und
Und
dann
dann haut
sitzen die da
einer
in
so auf
vollem
den Tisch und
Ernst.
sagt, ich hab's, wir machen doch Verbrenner.
Genau, dann hauen sich die sieben anderen grölend auf die Brust und sagen, du
Zack,
sagst es, endlich sag ich
Mittagspause.
mal wer, danke, Pressekonferenz. Und dann gehen sie halt wahrscheinlich raus und treffen sich mit Söder und Merz am Würstelstand
Ja.
und fetzen sich ordentliche deutsche Wurst rein. Also es ist wirklich einfach, keine Ahnung. Und dann schaust du nach China oder dann wird dir auf X wieder so China-Content in die Timeline gespült und da siehst du dann einfach so Drohnenschwärme, die irgendwelche Pakete ausliefern und es wird so eine volle, so eine Low-Altitude-Drohnenökonomie eingeführt und keine Ahnung, also so dieses wie aus so Science-Fiction, weißt du, wo wirklich so fliegende Transport-Dinger und fliegende Taxis unterwegs sind und zwar nicht nur in der Fantasie von irgendwelchen bayerischen Politikern, sondern wirklich.
Von irgendwelchen CSU-Verkehrsministern, ja.
Und hier, naja,
Naja.
ja, Mai, ich will mich ja auch gar nicht darüber beschweren, weil eigentlich ist es mir ja, also ich will ja weder Verbrenner noch eine Drohnenökonomie, also das ist mir eigentlich tatsächlich so relativ wurscht. Und wenn die Leute arbeitslos werden, ist mir das ja auch nur deswegen nicht egal, weil sie dann kein Gehalt mehr haben, aber gegen die Arbeit bin ich ja auch. Also eigentlich ist es ja auch gut, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben.
Okay, ja. Ja. Also sollten halt noch genügend zu essen haben, immer alle, ne?
Ja,
Dach
genau.
über dem Kopf.
Günstige
Ja.
Wohnungen und gutes Essen.
Mensch, Olli, gründ doch mal eine Partei.
Ja, die Freiwurstpartei.
Die grob gesagt Partei.
Grob gesagt Partei, ja. Ja,
Na, wollen wir zur
und
Außenpolitik kommen? Du hast dir was zu Guyana aufgeschrieben, sehe ich hier gerade. Wollen wir davor ein bisschen über
ja.
Venezuela reden?
Ja, das hängt eh zusammen.
Genau, um da dann nach Guyana zu kommen.
Ich bin da eigentlich auch nur drauf gekommen, weil ich so einen Post gesehen habe, wo jemand darüber berichtet, dass das US Southern Command, also ein Teil der US-Marine,
Ja.
vor Venezuela zusammengezogen wird. Und dachte mir so, hä? Was machen die da? Ist Venezuela jetzt irgendwie das neue Russland?
Kein Dorf, oder? Stimmt schon. Das
Und
neue Kuba
du
vielleicht.
meintest ja auch, dass sie da schon so Schiffe abgeschossen
Ja.
haben, Drogentransportschiffe.
Zwei wurden schon attackiert. Eigentlich ist auch
Genau.
da die Coast Guard dafür zuständig. Und das waren jetzt aber andere militärische Einheiten, ich weiß gar nicht welche, die dann da gegen diese von Trump ausgemachten Terrororganisationen vorgehen. Weil die anscheinend staatlich gestützten Drogenschmuggel nach Amerika fabrizieren und sich dadurch irgendwie bewirtschaften.
Wenn man aber dann ein bisschen tiefer in das Thema reinliest, kommt man schnell darauf, dass es da eigentlich um größere geopolitische Spannungen auch geht, die jetzt gar nicht so auf dem tagesaktuellen Schirm zwischen Gaza und Ukraine vorkommen. Und zwar geht es da um Ansprüche, die Venezuela auf Territorium stellt, es zu Guyana gehört momentan.
Genau, wenn es jemand nicht
Und
weiß, Guyana
zwar,
ist direkt neben Venezuela. Also das ist so ein.
ja, die haben eine gemeinsame Grenzlinie.
Genau.
Und Venezuela stellt nicht weniger als 74% des guyanischen Territoriums in Anspruch. Und mainly wegen Bodenschätzen natürlich.
Nein,
Also es ist ein
meinst
recht
du?
ressourcenreiches Land. Und scheinbar schalten sich da jetzt die USA so als Schutzmacht ein, um, naja, Guyana da quasi die territoriale Integrität bewahren zu lassen.
Und vielleicht selber die, noch die Hand über die Bodenschätze da zu haben, aber das ist jetzt wieder eine dreiste Unterstellung.
Genau, ja, zumindest ist das Maduro-Regime jetzt nicht der größte Freund der USA. Und das sei jetzt mal dahingestellt, wie sympathisch dieses Regime selbst ist, weil ich meine, Maduro hält sich ja auch mit allen rechten und unrechten Mitteln an der Macht.
Ja, da war ja vor 2-3 Jahren, vielleicht auch noch erst vor einem Jahr, war ja da diese Wahl, die dann international nicht anerkannt wurde, außer von so einem russischen Präsidenten, glaube ich, der hat gesagt, da lief alles sauber.
Ja.
Der hatte wahrscheinlich wieder eigene Wahlbeobachter, die auch bei seiner Wahl immer drauf gucken, ob alles mit rechten
außer, Dingen zugeht. Außer Putins Wahlbeobachter waren da alle einer Meinung, dass da was nicht mit rechten Sachen zugegangen ist.
Wladimir, ich muss dir sagen, da war alles sauber. Und das ist ja auch immer ganz interessant. Ich hatte mal ganz kurz auch Exkurs, politikwissenschaftliches Seminar zur Erforschung von autokratischen Staaten. Und entweder, das war eine schöne Gegenüberstellung, gewinnt ein Diktator oder ein autoritärer Herrscher oder Autokrat wie eben Maduro, entweder gewinnen die Wahlen immer ganz knapp, wie jetzt der Maduro mit 51%, oder so eindeutig, so mit 97% oder noch mehr,
so wie Putin
immer gewinnt. Was dazwischen gibt's nicht. Also niemand sagt immer so, ja, 2/3 oder so, sondern entweder ganz knapp und sagen, ja, na, schade, aber wir nehmen die andere Hälfte auch noch mit. Klar, wir sehen euch. Und Putin sagt aber, nee, ganz Russland steht hinter mir.
80%.
Ja, aber dazwischen gibt's immer nichts. Und nach diesen Wahlen gab es ja auch da große Ausschreitungen, große Proteste, die Gegenkandidatin. Ich weiß nicht, ob sie im Exil ist oder untergetaucht. Hin und wieder taucht sie auf so Demonstrationen auf. Aber ist auf jeden Fall auch Persona non grata, oder wie man das sagt.
Die wurde auch vom obersten Gericht tatsächlich von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen.
Ja, das ist auch wieder so ein schönes wiederkehrendes Mittel, was man ja auch bei Erdogan jetzt wieder sieht, bei seinem Gegenkandidaten, den ich nicht so gut aussprechen kann, İmamoğlu oder so.
Du meinst diesen Istanbuler Bürgermeister?
Genau, der jetzt ja auch wegen Dokumentenfälschung drangekriegt werden soll.
Ja, der sitzt,
also
der wurde ja, also der wurde ja quasi gefangen ist in genommen,
U-Haft,
oder?
Auf jeden Fall. Ja, genau. Der ist in U-Haft. Mhm. Und jetzt langsam geht der Gerichtsprozess auch los und es geht aber nur darum, dass er also Unterschriften gefälscht haben soll oder sich irgendwelche akademischen Titel anrechnen lassen wollte, die er angeblich gar nicht hat oder zu Unrecht hat. Und deshalb ist es Dokumentenfälschung, wenn es von einer ausländischen Universität kommt. Und deshalb darf er nie wieder als politischer Kandidat antreten. Schade.
Schade. So gut für Erdogan.
Kommen wir zurück zu Venezuela.
Ja, genau. Ja, und damit kommen wir zum Ende zum Thema von Venezuela.
Naja, also die Boote werden abgeschossen. Es ist geopolitischer Streitpunkt mit diesem Guyana-Ansprüchen, Territorium. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, und ich war leider nicht Mäuschen bei dem Treffen von Trump und Putin an der Wand. Ich konnte leider nicht Mäuschen spielen. Ich konnte leider nicht die Fliege an der Wand sein. Ich habe es nicht hinbekommen, da hinzugehen und mir das alles mal anzuhören, was die da alles so besprechen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, und ich glaube, andere politische Beobachter haben das auch getan, dass der Trump da mal gesagt hat, pass jetzt mal auf, ich mache da jetzt mal ein bisschen Faxen in Venezuela und werde da ein bisschen so kleine provokante Aktionen fahren, ein paar Schiffe versenken und so weiter. Und du hältst im UN-Sicherheitsrat oder generell bei den Vereinten Nationen da ein bisschen deinen Botschafter zurück und die Füße still. Und du kannst weiterhin ein bisschen Cyberkrieg in Europa fahren mit diesen komischen Drohnenangriffen auf Flughäfen, die jetzt auf einmal in Dänemark passieren. Ich sag, da gibt es einen Zusammenhang.
Da muss es einen Zusammenhang geben.
Ja, muss nicht unbedingt, aber also das ist doch komisch. Und auch mit diesen...
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist ja reine Spekulation.
In Polen sind ja auch solche russischen Drohnen reingeflogen.
Ja, aber ich
glaube... vom Himmel geholt.
Ich glaube nicht, dass die da eine Absprache drüber gehalten haben. Warum sollten sie... Weil was, also... Was soll jetzt Putin in Venezuela machen?
Naja, er könnte ja vor den Vereinten Nationen mit diesem BRICS-Block zum Beispiel die USA so ein bisschen anzeigen oder mit dem Finger auf die USA zeigen und sagen, schau, was ihr da macht, ist ja mindestens
genau so schlimm,
was wir in der Ukraine machen. Also eure Doppelmoral kotzt mich an oder so.
Das sowas. Ist ja mindestens dreifach so schlimm wie das, was wir in der Ukraine machen.
Also, so jemand wie Putin würde ich das schon zutrauen, so ein Ding. Und na gut, auf der anderen Seite hat natürlich Putin mit dem Alaska-Treffen auch genau das bekommen, was er wollte, nämlich Bilder, die er in seiner Heimat zeigen kann oder im Staatsfernsehen zeigen kann und sagen, ja, schau, für mich wird vom amerikanischen Präsidenten der rote Teppich ausgerollt und ich bin ein ernstzunehmender globaler Player im politischen Feld. Also schreibt mich mal noch nicht ab.
Ja.
Ja, wir empfehlen unseren Hörerinnen, keinen Urlaub in Venezuela zu machen. Und erst recht nicht auf Drogenbooten.
Und wenn auf Drogenbooten?
Nein. Nein.
Also auf so Partybooten, meine ich.
So Partybooten, so einer Partyfähre.
Ja, so okay. Eine Partyfähre, genau.
Vielleicht aber auch nicht in Venezuela. Und wenn ihr es doch macht, dann bitte einen Erfahrungsbericht.
Genau. Schreiben oder per Video. Ich hätte noch ein Thema.
Ja, eins haben wir noch.
Und zwar
eins haben wir noch Zeit.
Die Shoppingtour der US-Regierung in amerikanischen Tech, auf den amerikanischen Tech-Märkten, weil die ja ach so libertäre und marktfreundliche Regierung kauft jetzt direkt Anteile von US-Firmen.
Von welchen?
Namentlich Intel, das ist ja doch eine Hausnummer, kennt wahrscheinlich jeder. Und wenn man es nicht kennt, sitzt man wahrscheinlich doch gerade vor dem ein oder anderen Gerät, was einen Intel-Prozessor eingebaut hat.
Ja, ich zumindest schon.
Ich auch. Und Intel ist quasi der größte oder war der größte Semiconductor-Produzent. Ist quasi, also... Die meisten Unternehmen, die in der Branche unterwegs sind, die haben selbst keine Fabriken, um sowas herzustellen. So wie Nvidia, was ja zurzeit immer groß in den Medien ist, oder auch AMD, die vor allem für ihre Grafikkarten bekannt sind, beide. Ist Intel quasi beides, also die designen diese Chips und haben auch eigene Fabriken. Und deswegen sind sie natürlich strategisch äußerst wichtig für die USA. Und deswegen ist jetzt die Regierung da in... 9,9% der Aktien von Intel eingestiegen. Aber die ganze Geschichte ist eigentlich noch viel interessanter, wenn man da tiefer reingeht. Und zwar hat erst Trump den Intel-CEO aufgefordert, zu resignen. Mhm. Und dann ist er ein paar Tage später zu Trump ins Weiße Haus gekommen.
Der CEO.
Der CEO. Ja. Und dann
hat gesagt, das ist Planwirtschaft.
Dann waren sie auf einmal große Freunde. Ja, genau. Was sagt der amerikanische Präsident einem CEO einer amerikanischen Firma, dass er resignen soll? Das ist ja wirklich...
Das ist doch nur ein gut gemeinter Tipp.
Genau. Und dann kommt er ins Weiße Haus und sie treffen sich und danach sind sie natürlich gute Freunde. Und kurze Zeit später kündigt eben Trump diesen großen Deal an und dann steigt tatsächlich die US-Regierung in Intel ein und wieder keine Woche später kündigt Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, ist quasi an den Märkten größer bewertet als der gesamte europäische Aktienmarkt zusammen.
Die stellen diese Chips her, gell?
Die designen quasi die Chips. Und lassen die dann vor allem in Taiwan von TSMC, Taiwan Silicon Semiconductor Manufacturing Company, so, herstellen. Und Intel kann das eben theoretisch auch. Und eine Woche nachdem die US-Regierung in Intel einsteigt, kündigt Nvidia an, dass sie 5 Milliarden in Intel investieren, um von denen Produkte, also ihre eigenen Produkte herstellen zu lassen. Und direkt springt, macht die Intel-Aktie einen Kurssprung von 50% und die Anteile der US-Regierung, die sie noch für $20 pro Aktie gekauft haben, steht auf einmal bei $30. Also haben sie durch gut eingefädelte Deals in Hinterzimmern es geschafft, direkt mal 50% Buchgewinn auf ihre Investitionen zu bekommen, die Regierung.
Ach, crazy.
Und das Ganze geht halt auch noch weiter, weil ich meine, man muss sich dieses ganze Konglomerat aus Chip- und AI-Monopolen wirklich, das ist so gefühlt im Zentrum dieser ganzen herrschenden Clique da um Trump und so. Also auch OpenAI und Oracle machen Großdeals mit Nvidia, kaufen bei Nvidia wieder diese Chips, die das dann wieder herstellen lassen, jetzt von Intel und so weiter und so fort. Und
Nvidia ist jetzt auch in der vergangenen Woche groß bei OpenAI eingestiegen.
Genau. Und das ist alles so eine Kreislaufwirtschaft gefühlt. Also nicht im Sinne von einer wirklichen Kreislaufwirtschaft, aber es ist halt
so Subsistenz.
Ein großes,
ja, genau.
Durch die Administration gestütztes Kartell in gewisser Weise. Also es sind ja eh schon alles großteils Monopole in ihrem Bereich. Und die jetzt auch noch in der gesamten Produktionskette sich so vertikal irgendwie integrieren und durch Deals absichern und quasi, ja, eigentlich alles andere als einen freien und konkurrenzbasierten Markt aufbauen. Also ich will damit ja jetzt gar nicht die Marktwirtschaft verteidigen, aber ich sehe es schon als irgendwie sehr bedrohliches Szenario, was da gerade passiert. Dass die da zusammen mit der Administration.
Ich meine, Marktwirtschaft ist das eine.
Ja.
Und Monopolisierung, also sagen wir, und staatlich unterstützte Monopolisierung ist ja dann nochmal definitiv was anderes.
Ja, genau.
Also dann lieber Marktwirtschaft.
Also ja, genau, weil du hast halt quasi dem Monopol kannst du halt quasi, das kann halt Preise festsetzen und
ganz genau.
Alle dazu zwingen, ihre Produkte zu dem Preis abzunehmen. Und vor allem, wenn das durch noch staatlich gestützt ist, hast du natürlich noch mal mehr Sicherheiten und auch politischen und regulatorischen Handlungsspielraum. Weil unter der Biden-Administration wurde ja noch so ein bisschen versucht, zum Beispiel Google und Amazon mit so Monopolstraf oder sogar mit der drohenden Zerschlagung dieser Firmen bisschen beizukommen, um ihre Marktmacht zu brechen und auch ihre, weiß ich nicht, ihre Datenmacht, die sie ja haben. Und das wurde mehr oder weniger alles eingestellt und wird jetzt genau ins Gegenteil nochmal weiter verschärft vorangetrieben.
Oh je. Ja, um dann vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang dieser Folge. Und diesem Ezra Klein-Wording mit diesem One World Peace and Harmony, das bessere Argument, die kontextfreie Diskussionseinheit ohne jeden Einfluss und daraus arbeiten wir mit unserer Demokratie für eine gute Gesellschaft. Nochmal zu meinem Credo, dass es da vielleicht ein bisschen zu spät dafür ist und dass die gut vorbereitete Trump-Administration diesmal, was wir auch in der allerersten Folge dieses Podcasts hier besprochen haben,
ja,
da auf jeden Fall ein anderes Programm fährt als unsere liberalen Gegenstimmen, denen ich auch noch weiterhin sehr gern zuhöre, da irgendwie proklamieren wollen. Die weiteren Prozeduren der nächsten 2 Jahre der Machtübergabe und Übernahme sind sehr entscheidend. Beim letzten Mal Trump war das schon bereits chaotisch, 6. Januar oder was,
ja, wann
war das? 6. Ja. 6. Januar. Sturm aufs Kapitol, die ganze, das Denein, die Ablehnung der Wahlniederlage, also dass die Wahl ja nicht verloren wurde, das war ja auch weiterhin, ist ja immer noch, war zum Beispiel auch ein Standpunkt von Charlie Kirk. Und Trump beharrt ja auch weiterhin, dass diese Wahl ihm gestohlen wurde und so weiter. und führt da, was weiß ich, für wilde und krude Thesen und Argumente ins Feld. Das muss man sich jetzt mal ganz genau angucken. Und die parlamentarischen und auch die Justiz- oder juristischen Gegengewichte da weiterhin, ja, also stärken, so gut es geht, und aber halt in ihrer, ja, Handhabung damit irgendwie ein bisschen unterstützen. Weil so wie das beim letzten Mal gelaufen ist und wie jetzt alles, also alles, was uns die Administration bisher zeigt, sagt ja, wir sind vorbereitet.
Ja.
Also sind sie bestimmt auf diesen Prozess der Machtübergabe und Übernahme auch vorbereitet. Du hast mal im Zuge dieses Podcasts hier schon angesprochen, dass ja J.D. Vance kandidieren könnte, Trump als Vizepräsident kandidieren könnte und dann einfach ein Wechsel wieder vollzogen wird.
Genau, ja.
Und selbst wenn Trump nicht Vizepräsident wird, sondern der ist jetzt ja auch schon fortgeschrittenen Alters, sagt er, er zieht sich zurück und er dröhnt einfach nur weiterhin so in die Mikrofons, wie er es tut, und sorgt für gute Clips und Aufmerksamkeit und ein Skandal nach dem nächsten und fährt weiterhin die Strategie mit Flooding the Zone with Shit, dann läuft es mir schon ein bisschen kalt den Rücken runter.
Ja, dann könnte nämlich da wirklich J.D. Vance auch installiert werden als nächster Präsident.
Absolut, ja. Und genau solche, ja, Züge auf dem Schachfeld der Politik bereiten mir da schon ganz schön Sorge.
Ich meine, was im Hintergrund immer allgemein zur Debatte steht, ist wirklich diese Frage, ist die aktuelle, das aktuelle, wie soll man sagen, Technokapital mit der Demokratie vereinbar? Und ja, angeführt unter ihrem ideologischen Vorstreiter Peter Thiel, der ganz klar sagt Nein, entscheiden sich scheinbar immer mehr Führungskräfte und Kapitalisten auch für diese Ansicht.
Ja, also du musst ja, bei Peter Thiel ist ja nur ein Name, du musst Alex Karp nennen, du musst Sam Altman nennen, das sind alles solche antidemokratischen Vollschwurbler, ja, die von irgendwelchen staatsfernen, autonomen, schwimmenden Inseln träumen, wo die Menschheit...
Elon Musk.
Ja, danke schön. Ja. von irgendwelchen utopischen Sachen träumt und wir den Mars bevölkern irgendwann, weil wir die Erde dann komplett ausgeschöpft haben und ausgenutzt haben. Also die ja einen ganz, ganz anderen Wertekompass fahren als Normalsterbliche. Und die ja auch so, jetzt habe ich schon Stichwort Normalsterbliche gesagt, die schwurbeln ja auch alle so ab mit so Longevity und Unsterblichkeit und so.
Ja, ja, es ist halt auch eine transhumanistische und akzelerationistische Ideologie, also eine der beschleunigten Technikentwicklung.
Yes. Na schön. Mit diesem pessimistischen Forecast würde ich jetzt einfach die ZuhörerInnen verabschieden, oder?
Ja.
Willst du noch was Besseres loswerden? Vielleicht was Schönes zum Schluss.
Vielleicht was Schönes zum Schluss.
Das Oktoberfest ist losgegangen.
Mit zwei erfolgreichen Schlägen hat der Bürgermeister das Oktoberfest.
Ich hab's dir gestern erzählt, genau. Ja. Der war an der Schulter operiert, ja, der Dieter Reiter. Und der hat's doch mit zwei Schlägen geschafft. Also wenn das mal nicht eine gute Nachricht ist.
Also Wally und die lieben Zuhörerinnen, in diesem Sinne auf eine fröhliche Wiesen.
Auf eine friedliche Wiesen und fröhlich natürlich auch. Okay, dann kehren wir uns mal raus. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, teilt es uns bitte mit unter grobgesagt.info@gmail.com. Wir sind auf Blue Sky, wir sind auch auf Instagram. Diesmal werde ich die Folge auf Instagram auch wieder bewerben. Ich habe es mir fest vorgenommen. Und ihr könnt auch unseren Blog auf Substack folgen. Da habe ich da was Neues gepostet? Ich glaube nicht. Nicht im Vergleich zur letzten Folge. Aber schaut es euch trotzdem an und auch die alten Artikel. Wir hören weiter die wichtigsten Podcasts der Welt für euch. Fassen hier die Themen für euch zusammen. Und was man so grob sagen kann dazu. Oder?
Genau.
Machen wir weiter so.
In diesem Sinne.
Ciao, ciao. In diesem Sinne. Ciao.